ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie alle dabei sind. Jetzt schon, aber ich hätte ja fast gedacht, Sie schlafen vielleicht heute alle aus, um dann um 18 Uhr in den Botanischen Garten zu gehen, zur Late Night Lounge. Aber nein, Sie sind hier. Danke dafür. Und ich verspreche ein volles Programm. Alle reden über das Wetter. Wir reden über Wissenschaft. Wir reden zum Beispiel über die Arktis. Da gibt es mehr Eisberge. Wir lassen uns erklären, warum. Und warum von diesen Eisbergen Steine runterregnen auf den Meeresgrund. Sehr spannende Forschung. Wir reden über die KI-Modelle, die in Europa jetzt gesperrt wurden von Anthropic. Was macht die eigentlich so gefährlich? Und wir reden gleich in einer halben Stunde über dann doch wieder das Wetter, nämlich die Dürre in Brandenburg. Da gibt es jetzt einen neuen Vorschlag, wie man das Wasser übers Jahr besser verteilen könnte, damit die Brandenburger Bauern endlich mal wieder was zu lachen haben. Das alles hier. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch aus dem Bertelsmann Verlag, das heißt Die Säulen des Meeres, eine Reise zu den letzten unberührten Orten der Welt. Sylvain Tesson hat es geschrieben, der wirklich von der Felsnadel in Entretat bis zum Totem Pole in Tasmanien, von den Färöer Inseln bis zum Kap Horn, überall gewesen ist, rings um die Welt. Und er lässt uns teilhaben an seinen Reisen und die Schönheit der Schönheit des Meeres. Wenn Sie das Buch interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel, unserem Wissenschaftsquiz, als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Morgen, Nicoletta. Nicoletta?
Morgen.
Ah, hallo. Du hast ein bisschen gedauert. Warst du irgendwo anders? Hast du dir noch einen Kaffee geholt vorher?
Nein, ich habe nur den Lautsprecher ausgeschaltet.
Ah, das ist eine gute Idee.
Und mein Sohn fiebert neben mir.
Oh, fiebert heißt aber jetzt im positiven Sinne. Er möchte gerne irgendwie, dass du gewinnst, richtig?
Genau.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, das Scannerspiel bei den Profis hat es ja schon lange gegeben, bevor der Begriff Fake News überhaupt eingeführt wurde. Denn darum geht es bei uns, rauszufinden, ob die Meldungen aus der Wissenschaft, die wir Ihnen da draußen vorlegen, ob die tatsächlich so sind, wie wir sie hier erzählen, oder ob da sich so ein paar Lügen oder Falschnachrichten mit eingeschmuggelt haben. Und Nicoletta hat es am schwersten, weil, Nicoletta, du musst durch drei Fragen durch. Erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis. Ne? Nicht so einfach.
Okay.
Okay. Hier kommt Frage Nummer 1.
Alzheimer kann schon im mittleren Alter durch einen Bluttest erkannt werden. Ein Forschungsteam aus den USA hat untersucht, ob sich Alzheimer bereits im mittleren Lebensalter mit Hilfe eines Bluttests erkennen lässt. Außerdem wollten die Forscher wissen, ob Personen schon zu diesem Zeitpunkt eine schlechtere kognitive Leistung zeigen. Das Ergebnis? Bei Menschen mittleren Alters, die entsprechende Biomarker für Alzheimer im Blut aufweisen, lassen sich bereits Jahrzehnte vor den ersten Symptomen messbare Unterschiede in der geistigen Leistungsfähigkeit feststellen.
Huh.
Huhu, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Huh.
Kann man das schon im mittleren Alter so messbar messen? Also so messbar darstellen.
Was sagt denn das Bauchgefühl, so direkt nach dem Hören der Sendung? Was hat das gesagt?
Hat er gesagt, ja.
Mhm.
Ich denke, aber naja, im mittleren Alter kann man das schon messen. Den Alzheimer. Und der Marker von Alzheimer. Also ich wage ja.
Und ja ist richtig. Ja, vorsichtig formuliert, könnte konjunktiv dieser Bluttest als Frühwarnsystem im mittleren Alter. Mhm. Gemeint sind damit übrigens Menschen zwischen 53 und 69, liebe 25-Jährige, dienen. Okay. In den USA wurde bereits im Mai 2025 der erste Bluttest als Hilfsmittel zur Diagnose von Alzheimer zugelassen. Aber hundertprozentige Sicherheit, dass man es kriegt oder nicht kriegt, gibt das nicht. Hier kommt Frage Nummer 2. Okay.
Elefanten beeinflussen Artenvielfalt von Mistkäfern. Früher oder später taucht er in fast jeder Afrika-Doku auf. Ein kleiner, schwarz glänzender Käfer, der mit all seiner Kraft eine Kotkugel durch die Gegend rollt. Die Rede ist vom Mistkäfer. Doch der hat ein Problem. Ein Forschungsteam aus New Jersey und Kenia fand heraus, dass rund 2/3 unterschiedlicher Mistkäferarten die Hinterlassenschaften von Elefanten bevorzugen. Heißt, verringert sich die Zahl der Elefanten, etwa durch Jagd oder Umweltveränderungen, nimmt auch die Artenvielfalt der Mistkäfer ab.
Mhm. Hast du das schon mal gesehen, diese Videos, wie so ein kleiner schwarzer Käfer so eine große Kugel vor sich herrollt?
Ja, das ja, habe ich schon.
Sieht wirklich irre aus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und auch hier denke ich, dass es richtig ist.
Und wieder ist es richtig.
Sehr schön.
Ja, man muss sich natürlich nicht vorstellen, dass die Mistkäfer so fußballgroße Kotkugeln vor sich herrollen, weil wir denken ja an Elefantenkot. Nein, aber es stimmt wirklich, für dieses Experiment haben die Forschenden Mistkäfer mit Kot angelockt von Giraffen, von Zebras, von Büffeln, von Kudus und Elefanten und haben das dann bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Nicoletta, hier kommt schon die wichtige dritte Frage.
Stress verbessert unsere Schlussfolgerungen. Ein Forschungsteam der Universität Hamburg und der University of Texas at Austin hat untersucht, wie sich Stress auf Erinnerungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen auswirkt. Das Ergebnis? Unter Stress fällt es Menschen offenbar leichter, aus bekannten Mustern die richtigen Schlüsse zu ziehen. Beispiel: Eine Kollegin kommt sonst jeden Tag pünktlich um 8 Uhr und fehlt nie. Erscheint sie plötzlich nicht zur Arbeit, erkennen wir in stressigen Phasen eher, dass etwas nicht stimmt. Und schließen beispielsweise darauf, dass sie krank ist.
Ich kann es mal vereinfachen. Wir sagen, mit Stress kann man besser denken. Stress verbessert unsere Schlussfolgerungen.
Also mein Bauchgefühl sagt eigentlich nein. Eher nicht.
Und eher nicht, ist wieder richtig. Ja, akuter Stress erschwert es dem Gehirn, Zusammenhänge zwischen bekannten Informationen herzustellen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen abzuleiten. Einzelne Erinnerungen und Erkenntnisse werden weniger miteinander verknüpft und das schränkt die kognitive Flexibilität ein. Wer also klar denken möchte, macht das möglichst nicht in stressigen Situationen. Nicoletta, tolles Buch. Habt ihr gewonnen, dein Sohn und du, Die Säulen des Meeres, eine Reise zu den letzten unberührten Orten der Welt, Sylvain Tesson, Bertelsmann Verlag. Im Buchhandel würden 208 Seiten 25 € kosten. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst aufhören jetzt zu spielen, schicken wir das Buch oder aber du willst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides gewonnen, Abo und Buch oder beides verloren.
Mein Sohn sagt, er hätte gerne das Buch.
Okay, dann machen wir Schluss.
Nicht, auf Sicherheit.
Ich möchte nicht, dass du die letzte Frage falsch sagst. Also hören wir auf hier, Nicoletta.
Genau.
Hören wir hier auf. Alles klar. Dann sage ich danke fürs Mitspielen nochmal. Was macht ihr Schönes? In welchen See, in welches Freibad springt ihr heute?
Mein Sohn hat heute eine Gürtelprüfung in Taekwondo. Sein erstes Prüfung.
Oh.
Da gehen wir nachher hin.
Alles klar. Dann viel Spaß dabei und toi, toi, toi natürlich. Und eins ganz wichtig jetzt, nicht auflegen. Ne?
Okay.
Alles klar. Mach's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen
tschüss.
Tag. Tschüss.
Und ich kann nur sagen, willkommen in den Tropen. Keine Nacht unter 20, jeder Tag über 30 Grad. Ist es nicht eigentlich genau das Wetter, das Sie sich für Ihren Thailand-Urlaub gewünscht haben? Und Sie müssen nicht mal wegfliegen. Dazu immer mal wieder eine Husche Wasser vom Himmel, ja, zur leichten Abkühlung. Also eigentlich absolut perfekt. Aber fragen Sie mal die Bauern in Brandenburg. Denen regnet es nicht nur zu wenig, sondern oft auch zur falschen Zeit. Und nicht gerade dann, wenn die Felder den Regen am nötigsten bräuchten. Weshalb sich der Hydrogeologe Jan Stauzebach am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung überlegt hat, wie kann man dieses Dilemma denn lösen. Herr Stauzebach, guten Morgen.
Guten Morgen.
Es gibt diesen Song von Albert Hammond, Es regnet nie in Kalifornien. Die meisten vergessen aber, was er danach singt. It pours, es regnet nicht, es schüttet. Ist das auch das Problem des Kaliforniens unter den deutschen Bundesländern, Brandenburg?
Das kann man zumindest ungefähr so sagen. Also die Niederschlagsmenge an sich im Jahr ist noch nicht mal unbedingt das Problem, sondern zum einen auch die zeitliche Verteilung, aber eben auch die Transpiration und die Evaporation aus den Fließgewässern, sodass eben auch wieder viel von dem Wasser, was runterkommt, dann verloren geht.
Mhm. Und Transpiration kenne ich in anderem Zusammenhang jetzt im Sommer. Was heißt es, wenn ein Fließgewässer transpiriert?
Also das Fließgewässer kann nur verdunsten. Allerdings haben wir natürlich noch die umliegende Vegetation, also die landwirtschaftlichen Flächen, die Wälder, die natürlich auch das Wasser, was im Boden landet, über die Wurzeln aufnehmen und dann entsprechend über die Blätter wieder abgeben können.
Ja, habe ich gerade bei Peter Wohlleben gelernt, Bäume schwitzen. Aber genau. Warum ist es für die Böden nicht egal, ob das ein ruhiger Landregen ist über Stunden oder ein kurzer, heftiger Wolkenbruch, wenn doch in beiden Fällen die gleiche Menge Wasser runterkommt?
Na, der Unterschied ist, die Böden können natürlich auch zum einen erstmal nur gewisse Mengen aufnehmen und alles, was dann darüber hinaus abfließt, gerät dann potenziell eher in die Oberflächengewässer. Ähnlich wie wir das auch in der Stadt haben, wenn die Flächen natürlich versiegelt sind, kommt das Wasser eben nicht dem Boden zugute, sondern fließt eben in die Kanalisation. Und in der Landschaft ist es auch ähnlich. Wenn dann zu viel auf einmal runterkommt, dann landet das Ganze in den Oberflächengewässern und fließt dann natürlich relativ schnell aus den Gebieten ab. Und die Landschaft hat natürlich relativ wenig davon.
Sie haben sich überlegt, wie kann man das ändern? Was schlagen Sie vor?
Unsere Idee ist, das Ganze über die künstliche Grundwasseranreicherung zu regeln. Das ist ein Konzept, was auch in anderen Ländern bereits schon angewendet wird, wo die Situation schon wesentlich dramatischer ist. Da haben wir uns überlegt, natürliche Senken in der Landschaft zu nutzen, die wir in Brandenburg recht viel zur Verfügung haben und dann eben Wasser in den nasseren Jahren aus den Oberflächengewässern herauszunehmen, damit dieses eben nicht schnell abfließt und dieses eben auf diese Senken umzuleiten, wo es dann versickern kann und dann eben auch das Grundwasser stärken kann.
Sie ziehen mit Rohrleitungen aus Flüssen und Bächen Wasser ab und leiten das genau wohin?
Das soll in den Senken landen.
Was ist eine Senke genau? Ist das unterhalb des normalen oder wie definieren Sie das, eine Senke?
Genau, also das sind im Prinzip keine tiefliegenden Gebiete, denn dort liegen oft die Fließgewässer, sondern wir wollen natürlich einen gewissen Abstand auch zum Grundwasser haben, damit wir auch genug Speicher im Boden zur Verfügung haben. Aber im Prinzip durch die eiszeitlichen Entwicklungen, die wir hier in den letzten Jahrtausenden hatten, gibt es eben viele, viele Senken in der Landschaft, die so wellenartig in der Landschaft auftreten. Und die liegen relativ häufig gehäuft vor an einzelnen Stellen und können dann eben für diese Zwecke genutzt werden.
Und wenn Sie da das Wasser hinleiten, entstehen da kleine Seen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es hat natürlich nicht die Größenordnung von Seen. Die haben natürlich verschiedene Größen, allerdings geht es hier um relativ kleine Flächen, die auch nur temporär mit Wasser gefüllt sein sollen. Da muss dann natürlich die Versickerungsdynamik mit betrachtet werden, aber es geht hier im Wesentlichen darum, dass wirklich nur die Zeiten genutzt werden, wo viel Wasser zur Verfügung ist, das heißt immer nur temporär. Und das Ganze soll natürlich auch relativ schnell versickern. Dafür müssen dann entsprechend die richtigen Standorte gewählt werden. Das haben wir da auch getan. Und soll das...
Erklären Sie mir nochmal, welchen Effekt Sie damit erzielen, wenn Sie das Wasser aus Flüssen und Bächen in wasserreicher Zeit in diese Senken führen. Was hat das für Vorteile?
Genau, das hat den Vorteil, dass wir uns die Eigenschaften des Untergrunds zunutze machen können. Denn wie schon gesagt, in den Oberflächengewässern verlässt das Wasser relativ schnell die Landschaft. Wenn das Ganze jetzt zur Versickerung gebracht wird, kann das Ganze zwischenzeitlich im Grundwasserleiter gespeichert werden. Also die Schichten im Boden, die das Wasser speichern und auch weiterleiten. Und dort sind die Prozesse eben wesentlich langsamer. Das heißt, wir können im Prinzip diese Eigenschaften nutzen, um auf natürliche Art und Weise das Wasser zu speichern.
Interessant.
Erhöhen damit auch den Grundwasserstand, erhöhen damit die Verfügbarkeit für Wasserentnahmen aus dem Grundwasser. Mit einem verzögerten Rückfluss zum Fließgewässer, weil in der Regel auch die Grundwasserleiter an die Gewässer angebunden sind in gewissen Gebieten, können wir dann eben auch wieder dafür sorgen, dass die Wasserverfügbarkeit im Oberflächenwasser gestärkt wird.
Ihr Computermodell sagt, das funktioniert. Wann kann es umgesetzt werden?
Dafür sind noch ein paar rechtliche Fragen offen. In anderen Ländern wird das, wie gesagt, schon umgesetzt. In einem aktuellen Projekt wurde geprüft, wie das Ganze gemacht werden kann. Technisch sollte das Ganze möglich sein. Es ist nur noch eine Frage der rechtlichen Kompetenzen.
Das sagt der Hydrogeologe Jan Stauzebach, der im Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung promoviert zum Thema Hydrogeologie. Ihnen herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Das große Thema KI beschäftigt auch die Profis, vor allen Dingen auch deshalb, weil die Schöpfer von künstlichen Intelligenzen anfangen, ihren eigenen Geschöpfen, sagen wir mal, zunehmend mit mehr Respekt gegenüberzustehen und zu sagen, wir gruseln uns ein bisschen davor, was die alles können. Wir müssten eigentlich die Entwicklung verlangsamen. Und deswegen hat ziemliches Aufsehen erregt, dass jetzt die USA, also die US-Behörden, der KI-Firma Anthropic erstmal verboten haben, ihre neuesten KI-Modelle Mythos und Fable zu exportieren. Also man darf nur noch als US-Amerikaner in den USA damit arbeiten. Anthropic hat dann daraufhin erstmal die beiden Modelle komplett gesperrt. Was sind das für Sicherheitsbedenken? Was macht diese Anthropic-KI so gefährlich? Das wollen wir wissen vom wissenschaftlichen Direktor des Bochumer Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre von Professor Dr. Thorsten Holz. Herr Holz, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was können diese beiden Modelle, was andere nicht können?
Die KI-Modelle sind in den letzten Monaten deutlich besser geworden in der Erzeugung von Code. Also die können jetzt eben neue Programme entwickeln. Und einer der Nebeneffekte ist, wenn sie eben Code auch erzeugen können, können sie auch noch Schwachstellen in existierendem Code suchen. Und da haben wir ja gerade in den letzten Monaten gesehen, dass dort die Fähigkeiten deutlich besser geworden sind. Also jetzt die diesen eben genannten Modelle sind jetzt in der Lage, auch bei sehr komplexen Programmen Schwachstellen zu finden und diese auch automatisiert auszunutzen. Und das macht das auf einmal gefährlich, weil man nun in der Lage ist, automatisiert, also fast ohne Hilfe von Menschen, neue Schwachstellen zu finden und dann auch die passenden Exploit, also wirklich das quasi direkt auszunutzen und damit in der Lage zu sein, Systeme zu kompromittieren.
Und die USA sagen jetzt, es ist okay, wenn Amerikaner die Welt hacken, aber es ist nicht okay, wenn die Welt die USA hackt. Deswegen diese Beschränkung auf die USA, richtig?
Ja, es war eine etwas komplizierte Lage. Und zwar, das Mythos-Modell wurde schon vor 2-3 Monaten zum ersten Mal vorgestellt. Damals gab es auch einen sehr restriktiven Zugang. Und zwar hat Anthropic damals ein sogenanntes Project Class Wing gegründet. Und die Idee war, dass man gewissen Firmen schon mal Zugriff auf das Modell bekommt, damit die ihre Programme schon mal proaktiv untersuchen können. Also zum Beispiel hat Mozilla den Firefox-Browser analysiert und die haben über 1000 Schwachstellen gefunden und dann auch behoben. Und so hatten eben so eine ganz große Anzahl an Firmen, vor allem auch oder eigentlich nur US-Firmen, hatten schon mal proaktiv Zugriff, damit sie einen gewissen Vorsprung von den Angreifern hatten. Mhm. Und jetzt wollte Anthropic das ganze Modell veröffentlichen und da, weil eben jetzt mittlerweile viele Firmen die Möglichkeit hatten, ihren eigenen Code zu auditieren und da hat die Exportkontrolle mittlerweile dann zugeschlagen und deshalb ist aktuell alles gesperrt.
Die US-Wirtschaft, so sieht es zumindest aus, wird zunehmend zu einem politischen Instrument zur Durchsetzung der Ziele auch der Trump-Regierung. Da gibt sich die EU jetzt schon seit längerer Zeit alarmiert und sagt, wir wollen unabhängiger werden von den USA, was Tech angeht. Aber hat Europa überhaupt eine Chance, den riesigen Vorsprung der US-Tech-Konzerne aufzuholen?
Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, wenn man sieht, wie viele Milliarden in den USA investiert werden oder auch in China investiert werden in KI. Da sind wir Europa viele Meilensteine hinten dran. Wir haben es einfach nicht geschafft, eine entsprechende Technologie aufzubauen. Und insofern sind wir jetzt aktuell sehr abhängig von den USA, gerade von OpenAI, ChatGPT oder eben Anthropic, Mythos und Fable, die einfach so sehr, sehr tolle Technik gebaut haben, die wir in Europa irgendwie nicht replizieren können.
Aber die richtigen Auskenner hier, die sagen doch, hey, wir haben doch diese europäische KI, Mistral, was ist mit der?
Das ist ein bisschen schwierig. Also wir hatten in Deutschland ja auch mit Aleph Alpha eine Firma, die es versucht hat. Mistral aus Frankreich hat es auch versucht. Sie sind auch dabei, Modelle zu entwickeln, sind aber schon einige Schritte hinter den Labs wie eben Anthropic oder OpenAI. Also das ist etwas, was wir jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit aufholen können. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Milliarden aktuell investiert werden in den USA.
Was ist mit China? China bietet offene Modelle an. Kann man denen vertrauen?
Ja, in China ist es so, dass dort staatlich gesteuert sehr viel auch in KI investiert wird. Die haben auch entsprechend auch sehr gute Modelle, auch deutlich weiter, als wir das in Europa haben. Die sind offen verfügbar, sprich, die kann man auch nutzen. Also können wir hier in Europa auch nutzen und selber betreiben. Nur dann sind wir natürlich auch implizit davon abhängig, dass auch in den nächsten Jahren China weiter diese Investitionen tätigt und wir das entsprechend nutzen können. Also insofern sind wir entweder von USA oder von China implizit irgendwie immer abhängig, wenn wir jetzt nichts tun.
Ja, beides ist nicht so toll. Woran liegt es denn, dass wir in Europa den USA so hinterherhinken in Sachen Sicherheitsarchitektur? Hat das vor allem damit zu tun, dass keiner damit gerechnet hat, dass man den USA eines Tages womöglich nicht mehr trauen könnte?
Also ich denke, technologisch sind wir gar nicht so weit hinten dran, weil wir haben auch sehr gute Grundlagenforschung in Europa oder viele der Techniken, die entwickelt oder genutzt werden, wurden selbst in Europa entwickelt. Allerdings die ganze Kommerzialisierung, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Firma, die entwickelt das weiter, die betreibt das und jetzt Anthropic und OpenAI wollen ja beide dieses Jahr an die Börse gehen mit milliardenschweren oder billionenschweren Börsengängen. Da hat Europas Wirtschaft das einfach nicht eingesehen, verschlafen. Und wir waren natürlich auch lange eben auch so ein bisschen davon generell in Europa der Überzeugung, dass wir auf die USA vertrauen können. Das ist ja jetzt nicht nur im KI-Bereich so, sondern auch generell sieht man es in der Ukraine und Co., dass wir dort eben sehr lange auf die USA vertraut haben. Und genau das ist ja etwas, was jetzt gerade mit der aktuellen US-Regierung doch langsam ins Schwanken gerät. Sagt nicht langsam, sondern schon länger.
Das sagt der wissenschaftliche Direktor des Bochumer Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre, Professor Dr. Thorsten Holz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Danke. Tschüss. Tierversuche, liebe Profi-Hörer und Hörerinnen, sind häufig die einzige Möglichkeit für Forscher, Dinge am lebenden Objekt zu testen. Aber je näher uns diese Tiere sind, desto eher gibt es da ethische Bedenken. Ja, Sie kennen alle die Bilder von gequälten Laboräffchen. Die will keiner sehen, die Wissenschaftler auch nicht. Aber auch Laborratten und Mäuse müssen in den Diensten der Wissenschaft ganz schön was aushalten. Und deshalb hat der approbierte Apotheker Dr. Elias Eger nun am Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald was anderes für Tierversuche eingesetzt, einen Angelköder nämlich. Herr Eger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und zwar die Larve der großen Wachsmotte, unter Anglern auch als Bienenmade bekannt. Was kann man denn an der alles testen im Labor?
Die Bienenmade oder Galeria melonella ist super vielseitig einsetzbar. Sie können Infektionsmodelle machen, das, was wir gemacht haben, aber man kann auch Kolonisierungen sich anschauen, also den Darm der kleinen Bienenmaden mit Bakterien kolonisieren. Man kann sogar einfache Medikamentenverteilungstests machen. Wirklich sehr einfach. Mhm.
Genau. Was sind denn Infektionsmodelle? Was ist das?
Infektionsmodelle ist, wenn wir pathogene Bakterien in die Larve reinspritzen, in eins ihrer Saugnäpfe, und dann schauen, wie das Immunsystem dieser Larve damit umgeht.
Nun scheint mir so eine Mottenlarve, verzeihen Sie, biologisch doch, sagen wir mal, nicht so richtig dicht dran zu sein am Homo sapiens. Und um uns geht es ja eigentlich in all dieser Forschung. Was hat denn das Immunsystem von Insektenbabys mit dem des Menschen gemein?
Das ist eine total spannende Frage. Und zwar natürlich hat so eine Wachsmotte kein adaptiertes Immunsystem. Antikörpern, so werden sie da nicht finden. Aber was wir finden, ist dieses angeborene Immunsystem. Und das gleicht dem des Menschen doch schon relativ stark. Wir haben zirkulierende Immunzellen in deren Hämolymphe. Wir haben so ein Zurückhalten von Eisenionen. Das ist ganz spezifisch in der Immunantwort gegen Bakterien, gramnegative Bakterien. Und sogar antimikrobielle Peptide. Und das gleicht wirklich extrem dem des Menschen. Und ein großer Vorteil ist, wir können Wachsmotten bei 37 Grad inkubieren. Das heißt, wir gucken uns wirklich die Körpertemperatur auch an, die dem Menschen dem entspricht.
Nun sind Sie ja nicht der Erste, der mit Mottenlarven im Labor arbeitet. Bislang hieß es aber von Ihren Kollegen und Kolleginnen, die Ergebnisse sind nicht gut reproduzierbar. Das funktioniert nicht gut. Und damit sind die eigentlich wertlos. Was haben Sie denn jetzt anders gemacht?
Wir haben das so gemacht, dass wir den Vorgang so extrem standardisiert haben und lange daran gearbeitet haben, um wirklich reproduzierbare Ergebnisse zu machen. Also wir haben, wie wir den Versuch durchführen, welche Injektionsnadeln wir nehmen, wie lange die Galerien gelagert werden dürfen, wie groß sie sein müssen und wie die Bakterien vorzubereiten sind. Also wir haben da viel Zeit und Energie reingesteckt und da auch eine kleine Anleitung, sage ich jetzt mal, geschrieben, wie man den Versuch standardisiert durchführen kann.
Und dann finden Sie von Tier zu Tier die gleichen Ergebnisse?
Von Tier zu Tier nicht, aber innerhalb von Gruppen von Tieren können wir das dann vergleichen. Mhm. Genau.
Wird es denn danach, also mal angenommen, die Wissenschaft sagt jetzt, ja, yeah, haben wir lange drauf gewartet, endlich werden dann die Mäuse ausziehen müssen aus den Forschungslaboren?
Leider nicht, muss ich sagen. Was unsere Idee ist, ist, man kann mit Mäusen nicht eine Vielzahl von Bakterienstämmen testen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht nur ethisch nicht möglich, das ist auch eine finanzielle Frage. Aber was wir hier mitmachen können, wir haben eine Art Screening-Tool, womit wir große Zahlen von Bakterien vortesten können und dann am Ende uns wirklich nur noch auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, was im Säugetiermodell wirklich noch essentiell zu testen ist. Und das ist wirklich, das geht mit diesen 3R-Prinzipien, wo wir sagen, wir wollen Tierversuche auf ein absolutes Minimum reduzieren, Hand in Hand. Und deswegen ist das eine Idee, wie so eine Art vorgeschaltetes Screening, um dann später wirklich nur noch gezielt Mausmodelle einsetzen zu müssen. Aber wir können wahrscheinlich nie auf die Mäuse verzichten, ganz.
Immerhin, die Larve der großen Wachsmotte als Versuchstier in den Laboren, eine Untersuchung des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald und dort vom approbierten Apotheker Dr. Elias Eger. Herr Eger, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ebenso.
In der Arktis, also da, wo viele von Ihnen vielleicht jetzt dieser Tage gerne wären, weil es da natürlich kühler ist, hoch im Norden, rings um den Nordpol, da regnet es Steine. Das klingt erstmal komisch, aber diese Steine, die plumpsen von schmelzenden Eisbergen in die arktische See und verändern auf dem Meeresboden das Ökosystem. Wie stark dieses Phänomen zugenommen hat, das hat die Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Dr. Melanie Bergmann beschrieben vom Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz. Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Bergmann, guten Morgen.
Moin, Herr Karkowski.
War das nun mehr oder weniger ein Zufallsfund, als Sie eines Tages eine schwarze Eisscholle entdeckt haben, die in Wirklichkeit ein Eisberg war?
Ja, das kann man so sagen. Wir waren eigentlich auf der Suche nach Eisschollen, die wir für Mikroplastik beproben wollten, was der Schwerpunkt meiner Arbeit in dem Jahr war. Und da sind die Helikopter Piloten bei einem Erkundungsflug eben auf diesen ungewöhnlichen Befund gestoßen und wir haben uns dann eben entschlossen, das näher zu untersuchen, indem wir einen Besuch gemacht haben.
Und das hätte ja theoretisch alles Mögliche sein können, Vogelkot, Vulkanasche, was haben Sie gefunden?
Ja, wir haben gefunden, dass dort sehr viel Geröll lag, was uns sehr stark eben auch an die Steine erinnert hat, die wir so in der Tiefsee auf dem Meeresboden bei unseren Kameratransekten sehen, die wir jedes Jahr am Tiefsee-Observatorium Hausgarten machen. Und die Untersuchungen haben dann eben auch bestätigt, dass das sowohl von der Größe als auch von der Materialzusammensetzung sehr ähnlich ist.
Wie unterscheidet sich denn ein Eisberg von einer Eisscholle? Was ist da der Definitionsunterschied?
Ja, ein Eisberg entsteht ja, wenn Gletscher kalben, was ja durch die Klimakrise immer weiter zunimmt und sind dementsprechend ja süß, entstehen durch Schnee, der immer weiter zusammengedrückt wird über viele, viele Jahre und dann zum Eis wird und ist eben Süßwasser geprägt, wohingegen Eisschollen ja durch das Frieren von Meerwasser gebildet werden und dementsprechend ja, einen hohen Salzgehalt haben.
Wie kommt nun das Geröll auf den Eisberg, das danach dann auf den Meeresgrund abregnet, wenn der Eisberg schmilzt?
Wenn diese Gletscher eben schmelzen und dann immer mehr Richtung Meer rutschen, nehmen sie eben auch Geröll von ihrem Ursprungsort, der Insel oder ja, der Küste mit. Und das ist dann eben das, was auch in diesen Eisbergen enthalten ist, die mit der Zeit, während sie dann im Meer rumdriften, schmelzen und irgendwann wird diese Fracht dann sozusagen entladen und macht sich auf den Weg Richtung Meeresboden.
Und Sie haben nun feststellen können, dass die Zahl der Eisberge in der Arktis erheblich zugenommen hat, richtig?
Genau, das war gar nicht so einfach, denn das kann man mit satellitengesteuerten Untersuchungen, die wir sonst machen, um Eisschollen zu untersuchen, gar nicht sehen. Die sind so klein und oft dann auch im Packeis mit drin. Das heißt, man kann die schlecht unterscheiden. Und da haben wir uns dann eben die Wetterbeobachtung von der Brücke der Polarstern, die 40 Jahre geschlummert haben, zunutze gemacht, um eben das nachzuweisen und haben eben herausgefunden, dass sich seit dem Jahr 2000 das verfünffacht hat, also wirklich stark zugenommen hat.
Gibt es dafür eine einfache Erklärung?
Naja, die CO2-Belastung der Atmosphäre steigt an, dementsprechend schmelzen die Gletscher immer schneller. und kalben dann eben. Und dadurch, dass eben auch das Packeis immer dünner wird, also nicht mehr dieses dicke mehrjährige Eis, sondern dünne Schollen, kann das eben auch schneller driften. Das hat unsere Studie auch gezeigt in unserer Untersuchungsgebiet.
Also mehr Eisberge, die mehr Geröll transportieren, das heißt dann auch mehr Geröll, mehr Steine auf dem Meeresboden. Was für Auswirkungen hat das da?
Der Boden in dieser Region ist überwiegend Weichboden, wie man das so ein bisschen aus dem Watt kennt, also so Schlick. Und da, der ist natürlich hoch besiedelt von ganz vielen verschiedenen Organismen. Ist nicht so eine Wüste, wie man sich vielleicht denkt, sondern hat ganz viele Würmer und kleine Krebstierchen drin. Da finden aber normalerweise Tiere, die Hartsubstrate lieben, also so wie Anemonen, Schwämme, Korallen, kein Zuhause. Wenn sie jetzt aber diese Steine haben, können sie sich dort ansiedeln, sodass dann eben die Artenvielfalt auf diesen Steinen steigt. Das ist allerdings ein sehr, sehr langsamer Prozess.
Und ist das gut oder schlecht, wenn sich das Ökosystem da verändert?
Ich tue mich schwer, dem Klimawandel positive Auswirkungen zuzuordnen. Es kommt darauf an, aus welcher Sicht man guckt. Aus Sicht der Weichsubstrat liebenden Tiere ist es vielleicht nicht so gut. Aus Sicht der anderen ist es gut. Das möchte ich erstmal so nicht bewerten.
Also, es regnet Steine im arktischen Meer, beobachtet von der Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Dr. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, das wir immer gern zu Gast haben bei den Profis auf Radio 1. Frau Bergmann, vielen Dank und Ihnen ein warmes Wochenende. So als jemand, die gerne ja unterwegs ist im Eis, wie geht's Ihnen denn jetzt bei diesen Temperaturen?
Ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich freue mich, dass ich am 3. Juli wieder auf Polarstern Richtung Norden fliege.
Ahoi! Wenn Sie heute Abend dabei sind im Botanischen Garten, wo wir bei 30 Grad gemeinsam entspannen wollen, bei spaciger Ambient-Musik und zurzeit sagt das Regenradar, es bleibt trocken, ab 17 Uhr kein Regen, dann dürfte sich Ihre Atmung, ja, schon allein wegen der Töne, automatisch entspannen, ja, verlangsamen. Man kann es aber auch trainieren, die richtige Atemtechnik, die soll uns ja, wissen viele, angeblich dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Einfach tief durchatmen, das wirkt angeblich direkt auf das Nervensystem. Atemcoaches lehren das seit langem, Skeptiker aber halten das für unwissenschaftliche Esoterik. Und zu diesen Skeptikern zählte bislang auch die Psychologin und Hirnforscherin Dr. Soyun Park. Sie ist Professorin für die Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung an der Charité und am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Nutetal. Und sie wollte es jetzt ganz genau wissen und hat ein Experiment durchgeführt. Frau Park, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Wie sah das aus, dieses Experiment?
Wir haben ein Experiment durchgeführt, in dem wir Leute eingeladen haben und sie gebeten haben, entweder ganz normal zu atmen oder verlangsamt auszuatmen. Das heißt, sie atmen 1 ein und atmen aus in 4, 1, 2, 3, 4. Und während sie diese Atmung gemacht haben, wurden sie aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und was wir beobachtet haben, war sehr faszinierend. Sie haben dann mutigere Entscheidungen getroffen. Und wichtig ist auch, dass diese Entscheidungen belohnungsgeleitet waren. Das heißt, sie haben keine verängstigte Entscheidung getroffen, wie, oh, ich muss meinen Verlust minimieren, ich muss aufpassen, sondern, was kann ich hier eigentlich gewinnen? Wie kann ich mir Gutes tun?
Warum haben Sie das so aufgebaut? Also warum haben Sie die Atemtechnik verbunden mit Entscheidungen zu treffen?
Das ist eine super Frage. Wir wollten genau, was Sie auch vorhin gesagt haben, untersuchen, ob tatsächlich die Atmung unser Gehirn beeinflussen kann. Und nicht nur das Gehirn beeinflusst, sondern auch tatsächlich wir dann anders werden. Und dafür haben wir die Probanden eingeladen, die dann deren Atmung gemessen, deren Herz gemessen, deren Gehirn gemessen und auch sie aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Also wir haben auf verschiedene Niveaus sie untersucht. Und was wir sehen, ist wirklich, in der Tat ist es so, wenn wir langsamer atmen, dann verändern wir unsere Herzrate. Also die werden langsamer. Die Herzrate-Variabilität steigt. Und dadurch wird auch präfrontale Aktivität stärker, wenn wir Belohnungen sehen. Und daher fangen wir unsere Entscheidung.
Wie groß oder klein war der Unterschied zur Vergleichsgruppe? Reden wir über Nachkommastellen oder sind das signifikante Werte? War die Veränderung deutlich?
Ja, super. Es waren deutliche, signifikante Werte erstens. Und zweitens, wir hatten gar keine Kontrollgruppe, weil die gleiche Person hat entweder Kontrollatmung gemacht, also ganz normal geatmet, oder verlangsamt geatmet. Das heißt, es ist noch strenger kontrolliert als Vergleichsgruppe, weil die Person war eigene Kontrollgruppe sozusagen.
Haben Sie denn Erklärung für das Ergebnis, vor allem für die Steigerung der Risikobereitschaft? Sie nennen das mutigere Entscheidungen.
Ja.
Ja, die Risikobereitschaft steigert sich durch ein langsameres Ausatmen. Warum?
Weil es ist so, dass wenn wir langsamer atmen, dann steigen wir Herzratevariabilität. Und Herzratevariabilität ist mit Ängstlichkeit verbunden. Zum Beispiel Angstpatienten oder Patienten mit Depression haben sehr niedrige Herzratevariabilität. Und wir gehen davon aus, dass indem wir stärkere Herzratevariabilität bekommen, werden sie auch weniger ängstlich und dadurch auch mutiger. Das ist natürlich sehr spannend für Menschen, die in viel Stresssituationen ausgesetzt sind. Und apropos Stresssituation, ich habe ja überhaupt dieses Experiment angefangen, weil mein Kollege von der Deutschen Marine, der Stefan Röttger, mir von diesem Atemtechnik erzählt hat. Und ich sehr unglaubwürdig fand und gesagt habe, ich zeig's dir, dass es nicht funktioniert. Und daraus wurde eine Studie, wo ich mehrmals gezeigt habe, dass es funktioniert.
Mhm. Für wen wäre das nun empfehlenswert? Sie haben ein paar Gruppen schon genannt, aber ich vermute mal, für Börsenzocker wäre das nichts. Und auch Autofahrern wünscht man sich doch im Prinzip keine Steigerung ihrer Risikobereitschaft, oder?
Oh, auf jeden Fall. Es ist so, dass in der Militär das primär für Soldaten eingesetzt wird, wenn sie in eine kritische Situation kommt. Das heißt, sie sollen ihre Emotionen regulieren, um klare Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich sage, erhöhte Risikobereitschaft, heißt es nicht, dass sie dann total impulsiv werden, sondern sie lassen sich nicht von Angst einschüchtern.
Mhm.
Weil sie müssen ja zum Beispiel, wenn sie in kritische Situationen sind, trotzdem sich da rausfinden. Insofern scheint das eine bessere Entscheidung zu sein. Also wäre das geeignet für jegliche Berufsgruppe, die in so einer Alarmsituation funktionieren müssen, so wie Polizei, Soldaten, aber auch Ärzte, Börsenmakler sicherlich, aber auch für normale Leute, weil das ist ja eine sehr simple Technik, die jeder anwenden kann, in jede Situation zum Beispiel, wenn man einfach mal zwischendurch eine Mikropause braucht und denkt, okay, ich habe gleich einen sehr stressigen Termin mit meinem Chef, ich will mich ein bisschen beruhigen und mit klaren Gedanken reingehen, dann könnte man das anwenden. Oder wenn man in öffentliche Verkehrsmittel ist und mega gestresst ist, weil man schwer dran ist. Aber natürlich kann man das auch für die klinische Gruppe sehr relevant sein, so wie Angststörung oder Schlafstörung, wenn man nicht gut schlafen kann. Und auch kardiovaskuläre Störungen.
Sagt die Psychologin und Hirnforscherin Dr. Soo-Jung Park. Sie ist Professorin für die Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung an der Charité und am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Nutetal. Frau Park, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Hummeln haben einen eingebauten Ventilator. Damit sich Hummeln in der Luft halten können, müssen sie ziemlich doll mit den Flügeln schlagen. Dabei entsteht so viel Wärme, dass die Hummeln eigentlich überhitzen müssten. Doch eine Studie aus den USA zeigt, Hummeln schlagen ihre Flügel in einer komplexen, kreisförmigen Bewegung. Dabei drücken sie Luft nach unten und eine kühle Brise entsteht. Dank diesem Ventilator wird den Tieren nicht zu heiß.
Radio 1. Nur für Erwachsene.